Das Archiv der Straße. Berichte von draußen. Die Reisende. Ein Leben unterwegs zwischen Freiheit und Ausgrenzung. In der vorangegangenen Episode hat Peter Reinhardt beschrieben, wie sie in den 60ern mit einem dreirädrigen Zweitakt-Pritschenwagen versuchten, den Schwarzwald zu befahren und wie die Mutter unermüdlich von Hof zu Hof lief, um Karten mit aufgenähten Knöpfen sowie Hosengummis zu verkaufen und wie sie mit 23 Mark losfuhren und nach der Reise mit 23 Mark zurückkamen. Manu Guttenberger ist heutzutage mit großen Wohnwagen und entsprechend motorisierten Pkw unterwegs. Die Reise ist eine Art Gravitationszentrum. Von ihren Etappen aus wird getourt, Musik gemacht, besuchen die Kinder mit ihrem Stempelbuch die fremden Schulen vor Ort. Hier ist man unterwegs und zu Hause gleichzeitig. Episode 2 – Als die Welt in Ordnung war.
Meine früheste Erinnerung ist mit 4 Jahren oder 3 Jahren, wie ich selber, weil wir haben damals keine Heizung gehabt im Wohnwagen und meine Mutter hat den Gaskocher angemacht, damit der Wohnwagen warm wird. Das war November, Dezember war das. War 4, 5 Jahre alt und das Gas lief über den Gasheizer, weil unsere Heizung ging nicht. Oder wir haben keine Heizung gehabt, ich weiß es nicht mehr, war ja noch zu klein. Draußen haben wir ein riesengroßes Feuer gemacht. Und innen drinnen lief der Gasheizer, also die 4 Flammen, ne, dass im Wohnwagen drinnen warm wird. Und ich habe eine Decke und die Decke hat Feuer gefangen. Also es war meine früheste Erinnerung, so weiß ich noch, ich war ein richtiger Rabauke. Was verboten war, was der liebe Gott verboten hat, habe ich angestellt. Ja, und dann habe ich eine brennende Decke aus dem Fenster rausgeworfen. Und alle Leute sind erschrocken, also das war meine früheste Erinnerung. Das reden sie bis heute noch. Weißt du, wo die Decke angezündet hast? Unsere letzte Bettdecke war das. Draußen ist sie dann abgebrannt.
Es sind diese frühen Erinnerungen, die das Bild der Reise prägen. Die Bilder, aus denen sich die persönliche Historie ergibt und das, was man als Biografie begreift.
Schwarzwald begann bei uns, wenn wir mit dem Dreirad losfuhren. Das Dreirad war ja ein Vehikel, wie man es sich gar nicht vorstellen kann heute. Mit dem Fahrzeug musste man ja etwas transportieren. Ja, was das kleine Teil aber in Wirklichkeit gar nicht konnte, weil der Motor viel zu schwach war. Wie auch immer, mit diesem Vehikel, das war das erste, mit dem wir den Schwarzwald bereisten. Na, wenn ich die Zeit benennen müsste, ich bin 51 geboren. Also, ich war 8. Ja, also das war 59, da gab es keine Straßen, nein. Es waren Schotterwege, alles Schotterwege. Wenn es tagelang geregnet hat, dann müsste man Angst haben, dass man über die Straße kommt. Ja, tatsächlich, weil das war ein Schlammbad. Da war niemand unterwegs, es war ja niemand unterwegs. Es gab ja kein Auto. Wenn uns mal ein Auto begegnet, das war ja... Dann hupte das Auto und wir haben gewunken, wir Kinder... Ja, begegnen sich 2 Autos mitten im Schwarzwald. Das war ein Phänomen. Das kann man sich so gar nicht mehr vorstellen.
Das sind Gefühle, wie wenn ich daheim wäre. Ich bin im Wohnwagen groß geworden, habe mein ganzes Leben im Wohnwagen verbracht, habe mit meiner Familie 8 Jahre am Stück im Wohnwagen gelebt, wenn ich nirgends eine Wohnung gekriegt habe. Eigentlich nur gute Erfahrung. Also so was in das Wohnwagenleben, der Geruch vom Wohnwagen, der Geruch, nur wenn ich den Heizer anmache, den wird er nie mehr aus seiner Nase kriegen. Es wird für immer und ewig im Gehirn oben abgespeichert bleiben, der Geruch von dem Wohnwagen, wenn man in der Wohnwagen reingeht und man schaltet den Heizer an. Wenn ich jetzt so zurückdenke, du warst schon als Kind Freiheit. die Natur, war Hitze, Kälte, alles, die Luft, ob man krank ist, ob man nicht krank ist, man hat alles draußen in der Natur durchgemacht. Wir sind morgens früh aufgestanden in der Gummistiefel, draußen war 40 cm Schneegelegen. Unbeschreiblich, eigentlich mit Worten gar nicht so zum Beschreiben. Das ist die schönste Zeit in meinem ganzen Leben gewesen.
Aber wenn ich das so wiedergebe, das wird der Situation gerecht. Tote Stille. Diese Stille. Diese absolute Ruhe. Erst im Alter habe ich das dann ja, in der Retrospektive mir aufgemacht. Es war totruhig. Man hörte jeden Vogel vielleicht, ja. Oder ja, jegliches Tier. Aber ansonsten Geräusche. Von wem und von was? Nein. Und Gerüche. Die Gerüche, oh Gott, das war eine andere Welt. Die roch auch anders. Da hatten nicht nur die Kühe noch Hörner. Na, die liefen ja auch frei rum. Mit den Kühen haben wir immer Dialoge geführt. Ja. Die haben immer gestreichelt. Und da gab es auch böse Kühe. Von denen sind wir dann gleich weg. Das hat man dann irgendwann auch drauf geht. Diese Wasserstelle an der Höfe, die haben alle die Pumpen noch gehabt. Na. Wir haben erfragt, dürfen wir uns Wasser holen? Ja, klar. Die meisten Bauernhöfe hatten eine eigene Brunnen. Na. Ja, also die Pumpe vor dem Haus, das war Wasser. Ach, Kanalisation gab es keine. Die hatten diese Sickergruben wohl, ne? Dementsprechend war die Luft. Ja, es war andere Luft, es roch anders. Es war Natur, ganz einfach, ne? Der Wald war auch, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, die Bäche waren auch ganz anders, die hatten andere Farben. Und die rochen anders, die rochen nach Wasser. Man kann das gar nicht wiedergeben, da ich ein Wilderer war, immer. Ich habe immer gewildert, ja. Ich war in jedem Bach, mein Vater wollte mich immer schlagen wegen dem. Aber ich konnte es nicht lassen, ich war in jedem Bach. Und habe in jedem Bach die Forelle rausgefangen, mit der Hand. Das musste ich immer machen, ja. Und nicht so Zeit vertreiben. Die haben wir natürlich gegessen, ne? Wir Kinder, das war ein Highlight, ja, ne? Wir haben das Feuer ein Stück weit abbrennen lassen, haben ein bisschen diese Holzkohle an die Seite geschoben, ne? Und dann einen großen Stein voll erhitzt und dort haben wir es drauf. Das schmeckte wunderbar, das ging im Mund mit Flossen und mit allem haben wir sie gegessen. Diese kleine Bachforellen, die es ja schon lange nicht mehr gibt, die musste man nicht schuppen. Die waren ohne Schuppenkleid. Ne? Es waren ursprüngliche Sorten, Rassen, wie sie in den Bächen vorkamen, endemische Arten, die sind ausgestorben, die sind unwiederbringlich weg, die kommen nie mehr zurück. Und so schmeckten die auch, das war was ganz Tolles. Na, und da war, ja, ich würde fast sagen, da war die Welt in Ordnung. Ja.
Das klingt wirklich so. Dabei waren die furchtbaren Jahre noch gar nicht lange vorbei. Der Horror des Dritten Reichs scheint hier nicht existent. Ein bisschen wie in einem Märchenland. Aber es sind halt Kindheitsbilder, Kindheitserinnerungen. Da ist dieser Schrecken scheinbar weit weg und die Freiheit groß.
Es kann sein, dass ich übermorgen, wenn ich jetzt nicht viel Musik mache und gerade wenig zu tun habe und jetzt, keine Ahnung, sage, okay, gut, pack den Wohnwagen, wir fahren das einfach weg. Dann kann es sein, dass ich dann 2-3 Monate mit dem Wohnwagen unterwegs bin. Das ist das Freisein. Ich muss jetzt 1000 Kilometer zum Beispiel fahren und der Platz kostet mich auch nochmal 300 Euro und der Benzin kostet nochmal 250 Euro, weil mein Auto 15 Liter Schlucker tut. Ja, und ich lebe ja ausschließlich nur von der Musik. Aber als Musiker hat man schon schwer. Ich muss viel spielen und der Alltag, das gestaltet meine Frau. Die macht das dann mit den Kindern und mit dem Kocher. Man hat einen großen Camper. Großer Wohnwagen, riesengroßes Vorzelt, da ist ein Kochherd drunter und mit einem Kühlschrank drinnen natürlich und Tisch mit Stühle draußen, weil wir sind viel draußen dann. Und wenn da 20, 30 Wohnwege, da jeder kocht und da esst du und trinkst du zusammen und da wird gefestelt, da wird Feuer gemacht und da erzählt nicht mehr, das ist der beste Musiker und das ist der beste Geiger. Da hockt man sich dann einfach zusammen und man spielt und isst und trinkt und sind viele alte von unseren Leuten dabei, viele ältere Leute, gerade die, wo die Kultur noch pflegen tun. Mir kommt so vor, dass die Junge, da geht die Kultur ein bisschen verloren, auch unsere Sprache. Irgendwann mal, denke ich mal, wird die, sind die Sprache weg sein, weil viele Kinder, die sprechen nur noch Deutsch. In der Familie wird gar nicht mehr die Sprache gesprochen. Mit denen habe ich geredet, die haben mich gar nicht verstanden. Ja, dann habe ich auch gedacht, okay, gut, du redest ja nicht zu Hause, Romanes. Nee, wir reden nur Deutsch zu Hause.
Also mir, sprich mein Bruder und ich, selber jeder einen Wohnwagen hatten, dann wurde daraus viele, mitunter 10, 20 Wohnwagen, ja. Die Realität war jetzt andere. Wir konnten uns so einen kleinen Wohnwagen leisten und das Zugfahrzeug dazu. Na, und andere Familien auch. Ich hatte einen Führerschein, da war ich 19, 20, sind wir Bayern. Das war das erste Mal, haben wir Baden-Württemberg verlassen. Dann sind wir Bayern. Auch dort kannten wir nichts und niemanden. Wir sind einfach losgefahren, wie immer halt. Na. Und erfuhren, das böse Bayern, das verrufen war bei uns auch, das sind besonders böse Menschen, genau konträr, Unwahrheit, das waren die liebste und liebenswerteste Menschen, denen wir dort begegnet sind. Zeitgleich zu dem Zeitpunkt war Thema von dieser Sinterzer, die erschossen wurde von den Bayern, na, an dem Bauernhof damals, das war Thema. Und derzeit waren wir auch dort in dem Umkreis. Das passierte bei Landshut, unweit von Landshut weg. Wir waren in Tacherting bei Traunstein. Und das war Thema. Ne? Wir haben aber Leute kennengelernt. Sowas von guten Menschen, sowas von anständigen Menschen. Ich war von Bayern unheimlich angetan. Denn ihren Rassismus, die haben nicht verstanden, weil ich habe ihn nicht erfahren. Den gab es gar nie. Nein, Polizei ja. Polizei war fürchterlich repressiv, ja, bösartig. Und ja, richtig, was weiß ich, ja, als hätte sie einen Auftrag, ne, den sie erfüllen müssen. Also das waren scheußliche Typen, ja, egal wo wir rankamen und wo wir, an welchem Eck wir standen sind, kamen sie. Das dauerte nicht lang, kamen sie. Personalausweis und so weiter. Was machen Sie hier? Warum sind Sie hier? Ja, jetzt erklärt das mal. Ne? Und die Feindseligkeit. Und wen, was vorkommt mir in Ihre Anschrift? Ja, ja, ja. Also natürlich von der Obrigkeit her, zumindest von den Polizisten her, waren wir schon diskriminiert, ganz klar. Aber von der Bevölkerung im Gegenteil. Da gab es Menschen darunter, die haben meinen Bruder, seiner Tochter, die wurde 67 geboren, der haben die Landwirte dort bei Dörfel in der Nähe, in Niederbayern, die haben für sie jedes Jahr gestrickt und erwarteten uns. Und dann durften wir an ihrem Stückle Wald, unweit vom Hof, dort durften wir dann stehen. Sie haben vorher schon gemäht. Ganz schön, die Wiese gemäht, die haben sie nämlich dann ständig gemäht. Das hat dann die Frau gesagt, weißt du, Peter, wir mähen jetzt dieses Teilstück dort 6-7 Mal im Jahr, damit der Rasen auch schön ist, ne? Wenn englischer Rasen geht am Waldrand. Ne? Und überhaupt, wir stricken für die Gitarre jeden Tag. Wenn ihr dann kommt, ne? Dann haben wir ein Kleidle, zwei kleine Polunderle, dann steht die Frau mit ihrer Töchter da und passendes denkt dem kleinen Kind an. Also es passt. Also es zeigt, welches Herzblut da drin war, wie gut die Menschen waren, wie anständig die Menschen. Wunderschönes erfahren zu haben, wunderschönes erlebt zu haben. Das sind große, große Momente.
Scheint wie ein Idealbild einer friedlichen Koexistenz der Kulturen zu sein. Die Reise als Versprechen, der Weg, das Unterwegssein als Glückszustand. Auch wenn, wie Peter kurz anklingen lässt, am 5.11.72 in Pfaffenhofen eine Sintetzer von einem dieser lieben Menschen erschossen wird.
Dann rufen sich die Freunde untereinander an. Einer, der da vor Ort ist, der macht dort einen großen Platz aus. Beispiel am 5. Mai treffen wir uns dort. Dann packen die Frauen, packen die Wohnwagen, alles ein und dann fahrt man dahin. Und von dort aus tut man dann planen. Geht es jetzt nach Österreich oder geht es in die Schweiz weiter rüber oder geht es, keine Ahnung, dorthin. Also verschieden. So Anfang Mai, so vielleicht 1. oder 2. Mai wollten wir uns eigentlich auf der Alp treffen. Nicht weit weg von ihr, Alpstadt Balingen, sind auch viele Sintis, also viele vom Bodensee kommen runter. Meine Cousins wohnen an dem Bodensee. Also ein ältester Cousin von mir, der plant, der hat schon einen schönen Campingplatz bei Balingen. Also kein Campingplatz, ich sage jetzt Campingplatz, für uns gibt es keine. Es gibt schon mal manchmal einen Campingplatz, wo man drauf kommt. Es gibt auch gute Leute, ich möchte nicht immer nur sagen, es gibt schlechte Leute und jeder ist ein Nazi und kein Campingplatz, lass dich drauf. Aber das ist ein großer Platz, wo man, ein großer Bauer, der stellt da alles hin, der hat da alles dran und der kriegt auch, der verdient ja auch gut dran. Also jeder gibt da was, dann kommt ein Container hin, wo man da Dreck reinwerfen kann, der wird dann abgeholt und das organisiert mein Cousin alles. Dann bleiben wir vielleicht bis Mai, Juni bleiben wir dort. Dann habe ich ein paar Auftritte noch hier in Stuttgart rum. Dann vielleicht nach Pforzheim runter, haben wir was geplant. Dass man vielleicht die Richtung Würm dorthin, da sind auch schöne Plätze, Schwarzwald bis da so. Ja, und dann Richtung Südfrankreich werden wir dann runterfahren. Von hier, also von Deutschland weg, Richtung Italien erst, San Remo. Da kommt meine Frau her von Italien. Und von San Remo rüber nach Cannes. Und da gibt es natürlich wunderschöne Plätze. Und da gibt es auch viele Sintis und mit denen verstehe ich mich sehr gut, sind gute Freunde von mir. Gibt es wunderbare Plätze, also nicht vergleichbar mit hier Deutschland. Die sind auch da drüben nicht so beliebt. Aber die haben halt auch so Insider, wo sie dann auch ihre Plätze haben, neben dem Meer. Und dann ist man halt da mit den französischen Sintis oder mit den italienischen Sintis zusammen. Die gehen alle mit hoch. Viele mit denen, wo ich viele CDs gemacht habe und so. Und mit denen trifft man sich dann da oben und dann vielleicht von dort weiter. Dann bleibt man vielleicht in der Schweiz noch 2-3 Wochen. Teures Land, aber die bezahlen auch mehr für die Musik.
Die bezahlen auch mehr. Es braucht natürlich auch ein Einkommen. Und es wird nicht nur von der Musik gelebt.
Die einen, die suchten Antiquitäten im Hasenstall mitunter, ne? Weil der Hase, der dort, oder die Hasen, die man dort antraf, die saßen mitunter in brillante, in Tarsien gearbeitete alte Möbel. Ja, und dort saßen die Hasen drin. Und die Leute haben das auf einen Blick realisiert und haben dann den Besitzern eine Alternative an Geld angeboten und sie können sich eine neue Stallung kaufen oder ja, fertigen Stall kaufen, ja. Und den bezahlen sie, dafür nehmen sie den alten kaputten mit. Das war dann die Realität. Die haben dann auf der Reise ewig an den Möbeln rumgearbeitet. Das waren große Spezialisten dabei. Brillante Möbel- und Instrumentenbauer. Jeden Morgen begannen die mit ihrer Arbeit. Der eine brachte eine Geige von einem Bäcker. Die hatte er am Abend vorher, wir waren beim Bäcker Brot kaufen und dann sagte, Entschuldigung, stehen Sie da draußen beim Wald? Ja, das ist mir. Erkennen Sie jemanden, der Geigen repariert? Ja, ich. Oh, würden Sie die Geige reparieren? Die hab ich von meinem Vater. Ja, gerne. Da finden Sie mal sehen, da schaut sie an und sagt, also, ich schaue, in 2 Tagen bringe ich sie nicht vorbei. Ja. Und der begann dann da bei unserem Wohnwagen morgen schon. Der zerlegte das Instrument in Einzelteile, der hat sie neu Farbe gegeben, der lackierte sie, der verleimte sie neu, der stimmte sie ein. Und dann brachte er ein nagelneues Instrument, ein hochpoliertes nagelneues Instrument dort zu dem Bäcker. Da haben sie da fast in, also sie sind in den Instrumentenbau. Ja, natürlich, von dem lebten die Menschen, dazu brauchten sie die Reise. Das tägliche Brot hing mit an dem. Die waren nicht reich, mir auch nicht, aber von denen waren wiederum welche dabei, die auf einer Reise lebten. Tatsächlich, das waren die Instrumentenbauer. Die lebten davon, ne? Die verkauften ihre Instrumente natürlich in den Musikschulen. Annoncen hat man im Winter und im Frühjahr in die Zeitungen getan mit Instrumente, aber während im Sommer, nein. Das war das Gute, das dann verkauft wird, wenn man dann zu Hause ist, um an außen zu schalten, wegen dem Telefon. Ne? Es gab ja kein Handy oder so. Nein, die Möbel, Spezialisten, die waren mitunter finanziell recht gut gestellt. Und da gab es Händler, die trafen sich mit denen, die haben denen angerufen, dann kamen die Händler mit riesigen LKWs gleich. Ja, das, dann kamen die mit LKWs. Und dann haben die Möbel, die die auf dem Platz da zwischenzeitlich gehortet haben, haben die aufgeladen, bar Cash und verkauft an die Händler. Die kamen mit Geld zurück. Aber das, wie gesagt, meine Familie hatte das, wir haben das nicht drauf gehört. Nein, das war nicht unser Ding. Damals waren Antiquitäten ein Bargeld, ein pures Bargeld. Ja. Ich wurde Zeuge, als der Hasestall zu einem Barockmöbel wurde. Ne? Oh. Da kam der Mann und bot für dieses Teil 4.700 Mark. 4.700 Mark war in der Wertigkeit etwa ja, ein halbes Haus auf dem Land, ganz weit weg von Stuttgart. Ja. So viel war das. Und der bot es für dieses halbfertige Teil. Es war eine Intarsienarbeit, ich vergesse es. Es war dreimal geschwungen, es war ein makelloses Rokoko-Stück. Ne? Und er nannte den Baumeister sogar, der war total verrückt darauf, ja. Also sowas geschieht oder geschah auch. Ne? Von dem lebten die Leute. Die haben das Auge dafür, ne? Aber mir nicht, nein. Wir waren Schrotthändler fertig, ja. Die eine gingen hausieren, wie meine Mutter. Die bot etwas an, das sie natürlich zum billigeren Preis gekauft hat, als sie verkauft hat, klar. Das war dem geschuldet. Wie gesagt, im Schwarzwald, die Leute waren froh. Ach, hätten wir bloß Geld. Ne? Die kamen ja nie in eine Stadt. Wie denn auch? Ne? Die hatten nicht einmal die paar Kröte für den Hosengummi. Um die Hosengummi da. Ne? Ja, später war das Hosengummi kein Verkaufsschlager mehr. Ne? Nein, da ging es um irgendwelche, hat man gesagt, Nylonstrümpfe oder so. Gute gestrickte Ware, die haben sie selber gekannt. Ne? Da war elegant halt und so. Oder diese Tischdecken. Die Tischdecken waren hochwertig. Die waren hochwertig. Ja, hochwertige Qualität, die war gut. Heute kann man das so gar nicht mehr richtig. Ich sehe sowas gar nicht mehr. Ja, ich schaue nicht mehr in oder so. Ne? Aber das war hochwertige Ware, ne? Die war teuer. Und wenn meine Mutter so jemanden dann gefunden hat, ne? Dann war es natürlich, ja, da hat sie eine Kleinigkeit verdient, ansonsten war es, ja, von Hand in den Mund. Mehr ging halt nicht, ja.
Mit dem Notwendigsten auskommen zu können, bedeutet natürlich auch, eine gewisse Freiheit zu behalten. So fällt es einem nicht schwer, weiterzuziehen, wenn einem die wirtschaftliche Teilhabe verwehrt bleibt.
Unsere Kultur, es liegt in der Gene, es ist schon immer so gewesen. Schon Jahrhunderte. Es gibt ja schon 1400 die Leute, die mit dem Wohnwagen rumfahren. 600, 700 Jahre. Und ich glaube auch schon, die Geschichte geht lange davor schon vorher los. Nur die Aufzeichnung erreicht von 1400 oder wann das war. Aber da sind wir schon immer frei, ohne Druck, ohne. Ja, es liegt. Ich glaube, es ist in der Kultur auf jeden Fall. Die Gage haben uns nicht reingelassen. Uns wäre es auch viel lieber gewesen, wenn wir auf dem Campingplatz gewesen wären, wo wir Sanitäranlage haben, wo man laufendes Wasser hat. Uns gefällt ja auch schön zum Griller und Edel auf dem Campingplatz und 4 Sterne und hier und da und Luxus pur. Es gefällt uns genauso. Aber die Gage haben uns keine Gelegenheit gegeben. Also wo gehen wir hin? Wir gehen an den Waldrand, da wo keiner hingeht. Daher kommt ja das auch, da hängt eure Wäsche ab, die Zigeuner, klar. Da ist ja ein Funke Wahrheit dran. Es wird Winter draußen, wir leben in der Wohnwegen, unsere Kinder frieren. Was machen wir? Wir gehen in die Gärten rein und klauen Wäsche. Das ist doch normal. Dann klauen wir die Wäsche und wir decken unsere Kinder zu. Was machen wir? Wir gehen in die Hühnerstelle und klauen einen Huhn oder gehen in eine Einkaufsladen, da lenkst du den Mann ab und ich klaue was zu essen, damit unsere Kinder was zu essen haben. Weil wir haben keine andere Möglichkeit. Wir kriegen keine Arbeit, wir können nichts arbeiten, wir dürfen da nicht hin, wir dürfen das nicht machen. Es bleibt uns so nichts anderes übrig. Nehmt eure Kinder, die Zigeuner kommen. Damals war das 40er Jahre, 30er Jahre, vor der Nazi-Zeit noch. Das kommt nicht, dass die Zigeuner die Kinder geklaut haben. Das waren, weil die Gardos die Kinder abgegeben haben. Weil die Frauen, wo neben rausgegangen sind und wo ihre Affäre gehabt haben, wo der Mann im Krieg war, haben die ihre Kinder rausgeworfen. So haben es mir alte Sintis erzählt. Da war eine Sinti-Frau, die hat Kinder gehabt in jeder, helle Kinder, blonde Kinder. Das waren alles Kinder, wo von zu Hause rausgebrochen worden sind. Das waren alles Babys, wo die Mütter abgegeben haben, nicht anonym, weil sie anonym sie sich nicht getraut haben, aber haben sie sogar einer Frau mitgegeben. Da sind die Frauen, da nimmt das Kind, kann was anfangen mit dem Kind, nimmt das Kind mit. So war es in Zeit, mir redet mein Herz zerreißen. Wahrscheinlich waren die Frauen früher auch so und dann haben sie die Kinder halt durchgefüttert, genommen und haben die Kinder mitgenommen. Und dann sind sie irgendwo in eine andere Stadt gekommen und da war dann ein blondes Kind, ein schwarzes Kind, wo dunkel ist, mit dunklen Haaren und 3-4 blonde Kinder, wo mitgenommen worden sind, weil es die Eltern wollten. Und die sagen dann, ja, die klauen die Kinder. Und durch das kam das, haltet eure Kinder, versteckt eure Kinder, die Zigeuner kommen.
In der nächsten Folge wird es um die Bedeutung von Armut gehen und um die Vorstellung, die Angst, die Deutschen vor den Sinti haben. Es stellt sich die Frage, was ein Sinto oder eine Sintetza denn überhaupt ist. Ganz herzlichen Dank an Peter Reinhardt und Manu Guttenberger, von dem auch die Musikstücke stammen. Sowie herzlichen Dank an das Kulturamt der Stadt Stuttgart, die Bürgerstiftung Stuttgart und die Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg für die Unterstützung bei der Erstellung dieses Podcasts. Produktion Uwe Kassai 2025.